MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MENA-Talks. Seit Anfang Januar kommt es in Aleppo zu schweren Gefechten zwischen den Streitkräften der syrischen Übergangsregierung und den kurdisch geführten SDF-Einheiten, vor allem in mehrheitlich kurdisch geführten Stadtteilen. Nachdem die Regierungstruppen diese Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht hatten, weitete sich der Konflikt rasch auf den Nordosten Syriens aus. Und zu diesem Thema dürfen wir heute Dr. Dastan Yasim begrüßen, Politikwissenschaftlerin und Associate Fellow am GIGA-Institut sowie Konfliktforscherin und Aktivistin. Mein Name ist Jasmin Aremi, Redakteurin bei MENAWATCH. Herzlich willkommen, Frau Yasim. Können Sie zu Beginn Ihrer fachlichen Können Sie zu Beginn Ihren fachlichen und persönlichen Bezug zu Syrien und insbesondere auch zu den kurdischen Regionen skizzieren, damit die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einfach kurz wissen, wer Sie sind und warum das Ihr Expertisenfeld ist?
Ja, also ich komme aus einer kurdischen Familie. Also meine Eltern sind als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Mein Vater war im Widerstand gegen Saddam Hussein damals und meine Mutter kommt aus der Stadt, in der Saddam Hussein auch damals den großen Giftgasanschlag von 1988 gemacht hat. Das heißt, gewissermaßen bin ich von Haus aus natürlich immer sehr nah am Geschehen groß geworden. Genau, bin in Deutschland geboren, aber halt eben sehr nah an in verschiedenen Diskussionen rund um Kurdistan. Gleichzeitig habe ich von klein auf auch sehr viel Zeit in Kurdistan verbracht. Genau, so hat sich dann später nach und nach auch so das Interesse entwickelt, auch in die Richtung zu studieren und es schließlich zum Beruf zu machen. Besonders war das natürlich geprägt. Ich habe damals 2013 angefangen zu studieren und 2014 ging das dann halt los mit dem IS, der ja auch nicht gerade wenig in Europa rekrutiert hat und auch in Europa Anschläge gemacht hat. Und so war das dann halt eben sehr schnell so, dass ich sozusagen diesen transnationalen Raum, in dem man sich eh vorher so befunden hat, als kurdische Person, hat sich auf einmal zu einem transnationalen Kriegsgebiet ausgetan, weil halt natürlich auch diese islamistischen Akteure in Deutschland gehandelt haben. Gleichzeitig natürlich die Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung und der Umgang Deutschlands mit der kurdischen Frage ganz speziell und auch die Eigenheiten der deutsch-türkischen Beziehungen durchaus dazu geführt haben, dass man dann auch sehr früh gemerkt hat, gerade durch innermigrantischen Rassismus in Deutschland, dass sozusagen die Probleme, die die Eltern hatten in der Heimat, die sie ein bisschen hinter sich lassen wollten, dass die einen auch in der neuen Heimat mit verfolgen. Und so war das dann halt so, dass ich dann über die 2010er Jahre in meinem Studium mich sehr krass darauf konzentriert habe, also auch um so sicherheitspolitische Themen, viel auch zu so politischer Soziologie und so weiter und so fort in den vier Teilen Kurdistans, viel, viel Zeit auch dort verbracht habe, dort gearbeitet habe an verschiedenen Unis, vor allem die amerikanische Universität in Slemani. Und dann das eben hingebracht habe zu meiner Doktorarbeit, in der ich eine vergleichende Analyse zur kurdischen politischen Kultur gemacht habe in den vier Teilen Kurdistans. Und so ist das so, dass halt eben diese vier Teile Kurdistans für uns immer auch so ein transnationaler Raum sind. Also meine Familie und wie die meisten kurdischen Familien haben immer irgendwo in den verschiedenen Teilen Kurdistans Freunde, Familie, Verwandte und so weiter und so fort. Aber auch politisch ist es ein sehr transnationaler Raum. Wie gesagt, allein beim Kampf gegen den IS waren natürlich alle Teile Kurdistans involviert. Das war ein Kampf, der natürlich geopolitisch war, aber der sich halt auch entlang der ganzen Grenzen Kurdistans, ganzen Südflanke Kurdistans gezogen hat. Und so war das halt so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann schließlich, ich habe mich halt natürlich auch immer viel mit dem Iran beschäftigt. Die Heimatstadt meiner Eltern, Hermetstädte, die sind an der Grenze zum Iran und auch die Präsenz von iranischen Milizen und so hat immer schon auch leider eine große Rolle gespielt. Und da ist dann halt eben 2022 dann die Jina-Revolution gewesen ist, bin ich halt sehr, sehr schnell auch sehr aktiv im öffentlichen Raum geworden und habe da auch versucht, so ein bisschen so eine Lücke zu füllen, was die Forschung und die Berichterstattung über die Spezifizität der Kurden im Iran angeht, gerade weil ja doch sehr, sehr krass auch immer wieder in den Hintergrund gesetzt wurde, dass diese Bewegung ja auch sehr in den kurdischen Gebieten angefangen hat. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Die PKK hat ja normalerweise immer einen sehr hohen Stellenwert gehabt oder wurde in der Regel auch immer erwähnt medial. Hat sich die Stellung dieser PKK-Gruppen und PKK-nahen Gruppen durch diese syrische Übergangsregierung in irgendeiner Weise verändert bezüglich der Autonomie, also wie Sie auch gerade schon gesagt haben, oder aber auch in Sachen Ansicht, Einfluss gegebenenfalls?
Es ist so, dass es natürlich eine personelle Nähe gibt. Also die PKK als Gesamtorganisation ist immer schon eine transnationale Organisation gewesen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die Schriften von Abdullah Öcalan da auch eine wichtige Basis sind für die Art und Weise, wie diese Institutionen dort aufgebaut werden. Tatsächlich ist es auch so, dass es halt eben, es gibt eine Kommunikation zwischen dem PKK-Zentrum Kandil und dem, was in Nordostsyrien passiert. Aber tatsächlich ist es so, dass vor allem durch die Kreation der SDF 2015 sich das sehr, sehr krass verändert hat, was halt auch so die Befehlsstrukturen sind. Also die SDF ist immer mehr autark gewesen, musste auch autark arbeiten. Allein militärstrategisch muss man sich natürlich da vorstellen, die SDF und die YPG, die arbeiten vor allem in so einem sehr, sehr flachen Gebiet wie in Rojava. Das war vor allem ein krasser Frontenkrieg damals. Es war auch ein Städtekrieg, wohingegen die Guerilla ja wirklich so einen klassischen Guerillakrieg gerade in den Bergen gewöhnt ist und halt eben solche Hit-and-Run-Operationen und so weiter. Also allein personell, allein das Learning, was man hatte, militärisch gesehen in diesem Kampf und die das Learning, die man hatte, auch in der Zusammenarbeit mit den USA, wo es ja auch gerade viel in den ersten Jahren darum ging, anhand von Zusammenarbeit mit GPS-Lokationen und so weiter und Observation aus dem Himmel mit den US-Kräften zusammenzuarbeiten. Also allein da militärstrategisch hat sich vieles geändert. Ich kann auch tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die ersten Monate waren sehr krass. Die Verluste innerhalb der YPG waren unglaublich. Also weil das einfach keine Gruppe war, die darauf aufgesetzt war, so ein breites Gebiet ohne richtige Panzer oder sonst irgendwas jetzt so breit zu verteidigen. Und das war erst an dem durch die Luftunterstützung, das sich geändert hat. Das hat schon personell vieles gemacht. Es war aber auch eben so, dass halt eben dadurch, dass die SDF dann von den Amerikanern eben auch initiiert wurde als eine Gruppe, die die arabischen Bevölkerungsgruppen, aber auch die aramäischen, assyrischen und so weiter, dass die eben mit mehr reinbringen. Und dass halt eben die Idee ist, okay, es ist eine multinationale Truppe und so weiter und so fort. Und man verbreitet sich halt eben auf diese anderen Gebiete. Und es war immer schon ein bisschen die Realität, dass der Umgang der, sagen wir mal, PKK-nahen Elemente, also sagen wir, die ob das jetzt Kader sind, ob das jetzt militärische Persönlichkeiten sind, zivile Persönlichkeiten sind, dass der Umgang tatsächlich ganz anders war und sehr vorsichtig war, je nachdem, mit welcher Gruppe man zu tun hatte. Also man hatte Leute, die zum Beispiel mehr dann eben mit den christlichen Gruppen gearbeitet haben. Man hatte Leute, die mehr im Süden gearbeitet haben, die Brücke gebildet haben zu den arabischen Stämmen und so. Weil halt vollkommen klar war, und das ist ja auch so etwas, was hier gerade immer wieder behauptet wird, ja, die Kurden sind gekommen und wollten den Arabern Feminismus beibringen und das wollten die nicht, so war das nicht. Ja. Allein die Ausnahmen, die gemacht wurden für die vom IS befreiten Gebiete, waren richtig krass. Gibt es auch eben eine generelle Wehrpflicht zum Beispiel in der Autonomen Administration Nordostsyrien. Die wurde zum Beispiel für die Stadt und die Region Manbij, die damals eben befreit wurde vom IS als eine der ersten Städte, wurde das zum Beispiel aufgehoben und für andere arabische Gebiete auch. Auch militärisch sind die selbst organisiert gewesen. Also der Manbij Military Council zum Beispiel, der halt eben die Hauptkraft übernommen hat im Kampf gegen den IS in Manbij und so, aber auch dann später in Raqqa und Deir ez-Zor wurden eben eigene arabische Kräfte aufgebaut. Und die haben viele Ausnahmen bekommen auf jeden Fall, weil denen sehr schnell klar geworden ist, da jetzt reinzugehen und irgendwie zu sagen, so, jetzt machen wir das und jetzt machen wir Feminismus und jetzt machen wir, ich weiß nicht, irgendwie linke Strategie. Das hat so nicht geklappt, ja. Und so eine klassische sozusagen PKK-Ansatz, den man vor allem am Anfang hatte, im Sinne von sozusagen, man rekrutiert Revolutionäre an der Waffe, dieses klassische Kaderprinzip sozusagen, was die PKK auch immer ausgemacht hat. Das ist total natürlich anders gemacht worden dann für die arabischen Bevölkerungsgruppen. Was halt das Ding ist sozusagen, was die Idee von diesem PKK-Paradigma allgemein gewesen ist, ist halt eben, okay, wir haben verschiedene Nationen, wir haben verschiedene Gruppen, wir haben verschiedene Religionen. Jeder macht so ein bisschen sein Ding und darf das auch machen in seinem eigenen autonomen Rahmen. Aber am Ende koordinieren wir uns zusammen und haben sozusagen zusammen ein Gemeinwesen. Und das ist so ein bisschen diese Idee der demokratischen Nation, die vor allem Abdullah Öcalan aufgebaut hat. Und das jetzt, diese ganz lange Hinführung dazu zu sagen, sozusagen, diese verschiedenen Versuche, das Ganze zu managen, sind halt kläglich gescheitert am meisten daran, dass eine Sache nicht angegangen wurde, aus verschiedenen Gründen. Der grundsätzliche antikurdische Rassismus in der arabischen Bevölkerung. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass halt eine Ironie der Geschichte ist, dass die meisten Araber gerade an diesen Anrainergebieten zu den kurdischen Gebieten dorthin vom Regime gebracht wurden seit den 60er Jahren durch die Arabisierungskampagne, in der damals schon die Baathisten so einen arabischen Gürtel aufbauen wollten, indem sie halt eben da Kurden ausgesiedelt haben, auch oftmals massenhaft getötet haben, Araber dort angesiedelt haben. Und im Zusammenhang mit dieser Arabisierungsstrategie wurde so viel an Literatur und an Sachen aus den arabischen und baathistischen Propagandakanälen rausgebracht, in der schlicht und ergreifend die Existenz von Kurden in Frage gestellt wurde. Es wurde komplett in Frage gestellt, ob die Teil von Syrien sind. Es wurde gesagt, die sind irgendwelche türkischen Nomaden, die haben nichts zu suchen hier und so weiter und so fort. Das sind jahrzehntelange Theorie sozusagen dahinter. Und die Idee war, okay, wir kämpfen gemeinsam gegen den IS und sozusagen anstatt jetzt dieses Pferd von hinten aufzutun, tun wir sozusagen Learning by Doing. Im Sinne von, wir kämpfen zusammen für eine Sache und dann bringt uns das zusammen. Also so fast so, sagen wir mal, auch so eine Idee, also es ist gewissermaßen ja auch ein bisschen die Idee der NATO nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Es war eine Idee von sozusagen, wir verteidigen uns zusammen gegen etwas. Und das soll auch irgendwo so einen Werteraum irgendwie wieder geben. Und das ist total gescheitert. Und das zeigt, wie tiefgründig sozusagen dieser Rassismus ist. Und da habe ich auch schon Texte dazu geschrieben. Jolani und Shara, die arbeiten halt gerade damit. Die arbeiten mit dieser Imagination von so einem echten, authentischen Syrien, was wirklich den Arabern gehört. Und dann eben die Minderheiten, die Gruppen, die dann irgendwie zionistische Kollaborateure sind und so weiter und so fort. Und ob da die PKK ist oder nicht, das ändert nichts daran. Und ich habe damals schon 2021 so ein auch für das GIGA damals so einen Text geschrieben, in dem ich halt über diese Sache geredet habe, über diese Pretense von den Amerikanern, wo sie gesagt haben, ja, ihr müsst euch einfach von der PKK distanzieren und dann wird das schon alles klappen. Und das war eigentlich genau das, was den Kurden im Irak gesagt wurde. Also das wurde in den 90ern denen gesagt, distanziert euch von der PKK, hilft im Kampf gegen die PKK und dann wird es keine Probleme geben und dann werdet ihr total integriert sein und die andere Seite wird euch akzeptieren. Und das ist nie so gewesen. Und wir haben gesehen, dass 2017 beim kurdischen Unabhängigkeitsreferendum dieselben Parolen geschwungen wurde. Es natürlich auch kein Zufall gewesen ist, dass gerade von der Fatah-Partei von Mahmoud Abbas gerade gesagt wurde, ein unabhängiges Kurdistan ist ein Dolch im Rücken des arabischen Volkskörpers. Ja, das rezensiert diese ganz klassische Literatur der Mastermind hinter diese Arabisierungskampagne in Syrien auch. Hatale Pilal hat auch selber gesagt, zum Beispiel ein Kurdistan aufzubauen, ist wie ein Yahudistan aufzubauen. Also sozusagen eine direkte Parallele aufbauen zu dem, was man Zionismus vorwirft. Nämlich, dass das komplett erspunnen ist, dass da irgendwie dieses Land ist und diese Leute sind, die da hingehören. Und das ist das wirklich, wirklich Tiefe. Und das ist das, was gezeigt hat, dass sozusagen organisationell PKK militärisch sozusagen sich so krass verändert hat und so krass auch abhängig war von dieser Zusammenhalt, Zweckbündnis mit den arabischen Stämmen und mit den USA, dass das halt eben zusammengebrochen ist. Aber auch ideologisch gesehen, diese Reform der PKK von weg vom Nationalstaat hin zu so einem multikulturellen Ding und so weiter, dass das halt auch nicht geklappt hat. Und das ist halt ein sehr schwieriger Punkt. Und wir sehen jetzt auch wirklich in der Reihe, also viele Leute, die so, sagen wir mal, sehr linientreue sozusagen Sympathisanten der PKK und der Geschichte der PKK sind, dass die jetzt sagen, nee, die nationale Frage ist bei uns einfach die erste Frage, die sich stellt. Und natürlich gibt es viele andere Fragen, aber es wird uns schwarz auf weiß klar gemacht, wir haben 13.000 Leute im Kampf gegen den IS gegeben, um diesen Vertrauensvorschuss zu geben, um zu zeigen, wir sind auf eurer Seite, wir wollen mit euch zusammenleben. Und es hat nichts gebracht. Im Gegenteil, so viele arabische Milizionäre, die gegen Assad gekämpft haben, jahrelang, haben sich sofort auf die Seite der Türkei getan und haben mit denen die militärischen Operationen von 2016 bis 2019 von Jarablus und dann Afrin und dann Serekaniye und Gresbi weitergemacht. Und das ist jetzt wirklich gerade ein Schockmoment. Und auch für mich persönlich muss ich auch sagen, also ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld, dass sich bei vielen Menschen zeigt, wenn es hart auf hart kommt, sind wir die Fremden tatsächlich. Und das ist gerade ein Sentiment, was über alle Parteien und alle ideologischen Sachen hinweg, glaube ich, die Kurden nochmal so in dieser sehr, sehr, in dieser Moderne, in dieser eigentlich so fortgeschrittenen Zeitalter, in dem wir sind, nochmal dran erinnert, so es ist immer noch dasselbe Problem wie vor 100 Jahren. Und deswegen sozusagen diese ganze PKK-Damaskus-Dynamik hat sich eigentlich so, die war so kompliziert und aufgedröselt und wie macht man das mit den Gefängnissen? Und eigentlich für die ganze Kurden ist das jetzt gerade alles zusammengebrochen auf einen Punkt. Mhm. Tun sie uns als Nation anerkennen oder nicht?
Mhm. Sie haben es gerade schon ganz schön erklärt. Es ist tatsächlich recht kompliziert, wenn man thematisch hier nur das mitbekommt, was in den Leitmedien vermittelt wird. Weiß man ehrlicherweise immer nur einen kleinen Bruchteil und nicht genug. Können Sie denn vielleicht auf eine ganz klare Art und Weise ganz kurz erklären, was jetzt gerade seit Januar passiert, wer involviert ist und vielleicht die Ereignisse der letzten Tage nochmal so ganz konzentriert wiedergeben, damit es jeder einmal kurz versteht, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade in den Medien nicht gut genug wiedergegeben wird.
Ja, es ist eine lange Geschichte und wir haben jetzt 15 Jahre Bürgerkrieg gehabt mit verschiedenen Frontlinien. Aber im Grunde genommen haben wir ja vor allem seit dieser Machtübernahme von Shara die Situation, dass vor allem gegen die Minderheiten vorgegangen wird, um halt eben Tatsachen zu setzen. Aber vor allem diese ATS-Kräfte rund um Ahmed al-Shara, der früher Abu Muhammad al-Jolani hieß, der halt eben diese Gruppe HTS, Hayat Tahrir al-Sham, die früher die Al-Nusra-Bewegung waren, das war eine Schwesterpartei der Al-Qaida, dass sie an die Macht gekommen sind. Und als sie an die Macht gekommen sind, haben die meisten mehrheitlich arabischen Gebiete sofort übernommen. Aber die einzigen, die eben da noch nicht so übernommen wurden, waren vor allem im Nordosten des Landes die kurdischen Gebiete. Und die einzige Exklave davon, von dieser kurdischen Autonomie, war halt im Norden der Stadt Aleppo, die Viertel Sheikh Maksud und Ashrafia. Das sind Viertel, in denen immer schon Kurdinnen und Kurden gelebt haben, tatsächlich seit sehr langer Zeit, vielen, vielen Jahrhunderten, traditionelle kurdische Viertel. Das sind übrigens in vielen Städten in Syrien so, also in Damaskus, in Homs, in vielen, vielen Städten hat es kurdische Viertel gegeben, haben eine sehr lange Geschichte. Dann ist es aber so gewesen, dass vor allem in der Zeit von Assad diese Viertel nochmal krass an Bevölkerung zugenommen haben, weil Assad halt sehr, sehr hart gegen die Kurden vorgegangen ist. Deswegen sozusagen diese Exklave, das hört sich so ein bisschen komisch an zu sagen, zwei Stadtviertel außerhalb dieser riesigen Autonomie. Aber was die Bevölkerungsdichte angeht, ist das eine große Nummer. Und da leben also hunderttausende Kurden auf sehr, sehr engstem Raum. Und das ist sozusagen das einzige Gebiet gewesen, was die dann noch nicht übernehmen konnten und wo die Kurden waren. Und die haben damals eben diesen Deal gemacht vor ein bisschen weniger als einem Jahr, im März und im April jeweils. Im März ein allgemeinen Deal zwischen dem Generalkommandanten Maslum Abdi von der syrisch-demokratischen Kräfte, von der SDF und von Shara von der HTS, beziehungsweise jetzt den Syrian Transitional Government, syrischen Übergangsregierung, dass sie sagen, okay, wir machen einen Deal sozusagen, dass die Kurden eine Anerkennung bekommen und so weiter und so fort. Und dass es eine Integration dieser Kräfte gibt, aber auf eine somehow autonome Art und Weise. Also es wurde alles noch ein bisschen locker gelassen, war so ein relativ allgemeiner Plan. Und dann im April wurde nochmal getrennt für diese Stadtviertel ein Plan gemacht und dann gesagt, okay, wir machen das und tun dann sozusagen die SDF, die militärischen Kräfte, tun sich zurückziehen aus diesem Norden Aleppos. Die Asayish, also die Militärpolizei, die bleiben dort sozusagen für die generelle Sicherheit der Bevölkerung. Und ja, das ist dann der Deal. Und im Grunde genommen, je mehr es in Richtung Ende des Jahres ging und je mehr auch Shara in der Voraußenpolitik Tatsachen geschaffen hat. Also wir erinnern uns, der ist präsent gewesen in allen möglichen Ländern. Der hat Donald Trump offiziell besucht. Der war in der UN-Vollversammlung und so weiter und so fort. Und da haben natürlich auch diese Akteure, diese islamistischen Milizen und man muss auch leider sagen, die Bevölkerungsöffentlichkeit immer mehr Blut geleckt und gesagt, guck mal, da ist zwar noch kein Deal, aber wir schaffen Tatsachen. Wir haben Trump auf unserer Seite, wir haben Tom Barrack auf unserer Seite, der eine ganz wichtige Figur ist, der türkische Botschafter, der US-Botschafter für die Türkei, der auch der Syrien-Sondergesandte ist. Jetzt machen wir Fakten und dann wirklich so ab November, Dezember sehen wir, mehren sich die Nachrichten, wo einerseits ganz viele Fake News verbreitet wurden von vermeintlichen Mordplänen auf Maslum Kobani, Maslum Abdi, von vermeintlichen Besuchen in Damaskus, wo die Kurden irgendwelchen Sachen zustimmen. Also versucht so ein bisschen Unsicherheit in den Diskurs zu bringen. Und immer mehr, so wie viele schlimme Dinge auf dieser Welt, hat sich das so ein bisschen mimifiziert sozusagen, dass sie gesagt haben, okay, die Uhr tickt, bald seid ihr weg, bald seid ihr weg, bald seid ihr weg. Also so richtig aufbauende Pogromstimmung. Und dann im Januar diesen Jahres, also jetzt diesen Monat, ist es so gewesen, dass eben sehr akut, also vor so ungefähr ab dem 8., 9. Januar, das richtig losgegangen ist, dass wirklich diese Kräfte, also die HTS-Kräfte, die syrischen Übergangskräfte, in diese Viertel reingegangen sind, wirklich direkt auf die Leute geschossen haben, mit Kamikaze-Drohnen auf die Leute geschossen wurde, mit sonst irgendwas, auf einen Schlag komplett diese Viertel wie evakuiert wurden. Tatsächlich jetzt, Stand jetzt, sind mehr als 100 Leute schon getötet worden und tatsächlich Hunderttausende vertrieben worden. Also man redet von 150 bis 200.000, die wirklich auf einen Schlag alles verlassen mussten. Interessanterweise auch Leute denunziert wurden durch arabische Stämme, die davor wirklich Seite an Seite mit den Leuten dort gelebt haben. Einer dieser Stämme ist tatsächlich auch bekannt gewesen als Assad-Kollaborateure, die aber jetzt die Seiten einfach gewechselt haben. Und diese Leute dann eben zur Flucht gezwungen worden. Und wir kriegen mit von hunderten Leuten, die auch gekidnappt wurden, wo man gar keine Spur mehr hat. Ich habe Freunde, die Kurden aus diesen Regionen sind und viele von diesen Leuten aus diesem Stadtviertel sind mehrfach vertrieben. Und das sind Leute, die erst in Afrin waren, dann in Sherba waren, Tal Abyad und dann dahin und so weiter, die ihre Verwandten gerade nicht mehr finden und die auch Angst haben, sich auf Demos zu zeigen oder öffentlich Sachen zu machen, weil diese Leute verspitzelt werden und sie Angst haben, dass wenn Verwandte von ihnen gekidnappt wurden, die exekutiert werden und so. Also es ist eine ganz schreckliche Situation und das ist so ein bisschen das, was dahin geführt hat. Im Endeffekt wurden dann die Gebiete aufgegeben, weil man da militärisch nicht mehr vorgehen konnte. Vor einigen Tagen wurde zurückgezogen. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dass die arabischen Gruppen, die alle in den SDF waren und auch wirklich da, also das waren Leute, die angestellt waren, es waren Leute, die Geld verdient haben und so weiter und so fort, allesamt desertiert sind, allesamt die Seiten gewechselt haben, mit Schreien und Rufen, gerade in Raqqa, das System gestürzt haben. Wir sehen seitdem schlimmste Aufnahmen, gerade von weiblichen Kämpferinnen, die sowohl in den Stadtvierteln in Aleppo als auch in Raqqa von Gebäuden geschmissen werden. Ich habe mit meinen eigenen Augen Videos gesehen, von denen ich wirklich niemanden wünsche, die zu sehen, von Enthauptungen von Frauen, von Misshandlungen, von allen möglichen Sachen. Wir sehen, dass Zivilisten in irgendwelche rein sortiert werden, als Schweine bezeichnet werden, als Ungläubige bezeichnet werden. Wirklich, also es ist nichts, es steht dem, was der IS gemacht hat, in wirklich nichts nach, bis auf den Unterschied, dass die gesamte Welt geeint ist und das in Ordnung findet. Und gestern sind ja Screenshots rumgegangen, auch von den Nachrichten, die Macron gerade an Trump sendet, wo er sagt, that's great what you did in Syria. I'm totally agreeing with you. We're totally online. Und das ist die Situation gerade für die Kurden, ist, dass diese ganzen Sachen gerade passieren und das niemanden interessiert. Und jetzt ist es so, dass die Grenzziehungen viel, viel weiter zurückgegangen sind. Kurden haben ungefähr, ich würde sagen, 60% der Gebiete, die die bitter, bitter mit viel Blut vom IS befreit haben, haben sie verloren. Die IS-Gefängnisse sind alle mittlerweile in den Händen von der HTS, wo wir auch viele Videosaufnahmen haben von IS-Leuten, die freigekommen sind, die rausgelassen wurden. Und insgesamt haben wir jetzt eine Situation, wo die kurdische Autonomie sich extrem verkleinert hat, dass viele halt eben diese Gebiete verloren gegangen sind, die man gegen den IS gewonnen hat. Gleichzeitig gibt es aber eine ganz große Mobilisierung aus allen Teilen Kurdistans, wo Leute gerade alle über die Grenze gehen, sowohl gerade aus der Türkei, gerade aus den irakisch besetzten Teilen und so, dass sie eben rübergehen, gerade um Kurdistan zu verteidigen und sagen wirklich für ein Kurdistan. Und das ist gerade wirklich was Krasses. Wir haben auch mitbekommen, dass Maslum Abdi, also es gab mehrere Versuche, jetzt einen Vertrag zu machen. Es gab einen Versuch, einen Deal zu brokern, zusammen auch mit dem Präsidenten der Demokratischen Partei Kurdistans im Irak und mit Tom Barrack für einen Waffendeal vor 2 Tagen. Und im Grunde genommen hat Maslum Abdi diesen Deal gesehen, hat gesehen, dass weiter diese Kämpfe gehen und ist sozusagen aus Damaskus zurückgegangen und hat gesagt, ich werde an der Seite meiner Leute stehen und ich werde sie nicht verraten. Und es ist schon krass, weil diese Leute wie Maslum Abdi und auch diese ganzen anderen hohen Generälinnen, das sind normalerweise doch sehr, ich will nicht sagen abgebrühte, aber sehr professionelle Leute. Das sind Leute, die seit Jahrzehnten in Kämpfen drin sind. Und das, was man jetzt gerade in diesen Tagen wirklich hört, das ist wirklich so eine Stimmung von, das ist ein Kampf um Leben und Tod. Und wir stehen komplett alleine. Und das ist auf jeden Fall ein Sentiment, was sehr anders ist als in den IS-Jahren, denn in den IS-Jahren hat man halt eben gerade durch die internationalen Terrorangriffe des IS gewusst, dass eine internationale Antwort kommen wird. Aber jetzt ist es halt eben ähnlich wie auch bei den Taliban in Afghanistan. Es ist so eine Sache, wo die Weltgemeinschaft sich auch irgendwo denkt, das ist euer Problem da drüben, die machen bei uns nichts. Und da müsst ihr jetzt damit selber klarkommen. Und das ist gerade das, was die Leute wirklich in so eine Leben- und Todsituation bringt.
Die syrische Armee spricht aktuell ja auch von Evakuierungen mehrerer SDF-Kämpfer und von Festnahmen. Und die kurdische Seite, die kurdischen Stellen bestreiten diese Angaben. Jetzt ist es natürlich so, dass die Weltgemeinschaft hier die Angaben der syrischen Armee ungefiltert übernimmt. Das Ähnliches hat man teilweise auch im Gazastreifen gesehen. Wie glaubwürdig ist denn die Seite der kurdischen Angaben? Wie glaubwürdig ist denn die Seite der syrischen Armee? Kann man da überhaupt gerade von irgendwelchen verlässlichen Zahlen sprechen oder ist es einfach aktuell zu widersprüchlich, weil so viel passiert? Können Sie uns da vielleicht eine Einschätzung geben?
Was Zahlen angeht, also da steht jetzt niemand mit einem Klicker und zählt Refugees oder ausgebrochene IS-Leute. Aber was klar ist, ist, ich sag mal so, man muss sich einfach immer in solchen Situationen angucken, wer hat was zu verlieren und wer verliert was. Und wenn die Kurden einen Tag auf dem anderen Stadtgebiete, die sie seit hunderten Jahren bewohnen, evakuieren, wenn die Leute in absoluter Alarmbereitschaft sind, wenn wir glaubwürdige Videos haben, die auch georeferenziert sind, wo Leute einerseits getötet werden, massakriert werden, andererseits eben diese Gefängnisausbrüche gemacht werden, dann es gibt keinen Grund für die kurdische Seite zu lügen, denn es ist auf allen Seiten sichtbar, dass sie gerade in der schwächeren Seite sind. Und die Leute, Und das ist ja auch mit dem 7. Oktober so gewesen. Das ist ja, also das ist ja auch diese mentale Verrenkung, die es braucht. Die Leute, die diese Dinge tun, die nehmen das mit ihren Kameras auf. Sie nehmen es in Echtzeit auf. Und sie sagen offen, was sie tun. Und sie schaffen es trotzdem dann, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber wer weiß schon die Wahrheit. Und da muss man sagen, haben die großen Populisten und Rechten dieser Erde momentan viel voneinander gelernt. Und es ist, also es ist für die kurdische Seite, wenn die Situation nicht ernst wäre, würden keine Kurden aus allen Teilen Kurdistans sich gerade mobilisieren, um dahin zu gehen. Wenn es kein Kampf um Leben und Tod wäre, dann würde nicht der allerhöchste Generalkommandant, auf den es so viele Attentatsversuche gibt, sagen, Leute, das mache ich nicht, ich gehe nach Hause, ich gehe kämpfen. Da würde nicht der Pressesprecher Sachen sagen wie, sozusagen lieber stehend sozusagen kämpfen als auf den Knien in Freiheit sein und solche Sachen. Und das Letzte, was mich dazu bringt, wirklich zu sagen, da ist kein Both-Sidism, was die Zahlen und die Genauigkeit angeht, ist, es gibt einen ziemlich klaren Track Record. Und der Track Record ist, egal wo Menschen unter Islamisten leben, sie sterben oder sie fliehen. Was ja noch so eine andere gesagt ist, weil ich verstehe nicht, warum Leute vor Islamisten fliehen, nach Europa kommen und dann in Europa islamistische Systeme fördern, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Leute halten es nicht aus unter diesem System. Und auf der anderen Seite, bei der autonomen Administration Nord- und Ostsyrien, es gibt so viel, es hat immer schon Kritik an ihr gegeben. Und das Interessante ist, jede Kritik, die die Araber gemacht haben, die kam auch mal von Kurden, die kam auch mal von Leuten, die gar nicht im politischen System sind, die kam auch mal von Leuten, die intern sind. Das kam, weil das Kritiken waren und Themen waren, an denen zu arbeiten waren, die im Rahmen des Möglichen waren, in einem pluralistischen System. Also da ging es um so Sachen wie, wie wird irgendwie Öl gefördert oder wie wird sich um Müll gekümmert oder wie wird der Aufbau wiedergebracht? Welche Stadt wird mehr unterstützt im Aufbau? Welche weniger? Wie viel Strom gibt es? Was kostet Brot? Solche Sachen sind es gewesen. Also wenn Leute darüber reden, so ja, es gab viel Kritik an der SDF, an Nordostsyrien. Natürlich gab es Kritik. Es gab auch Kritik an den Kämpfen. Es gab auch an den Kämpfern. Es gab auch viele, viele Verfahren, auch gerade interne Verfahren, wo Leute Korruption Vorwürfe hatten und so weiter. Aber das waren die Vorgänge, die normal sind in einem Sammelsurium von Menschen, wo man versucht, sich selber zu regieren. Und das waren nicht Sachen, wo es heißt, du, da regieren jetzt Leute, die denken, dass du ungläubig bist und dass du geköpft werden solltest. Und die werden das jetzt machen. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Kategorien. Und ich finde, das ist der Rahmen, in dem man Zahlen und Fakten einordnen sollte. Und ich sag mal so, eine Sache, die ich auch immer wieder interessant finde von Seiten der Leute aus dem Mittleren Osten, weil natürlich der Blick auf die Kurden ist ja ganz anders als auf die Palästinenser. Es wird ja immer so gesagt, ja, aber ihr Kurden, warum versteht ihr euch denn nicht? Das sind doch eure Brüder und so weiter und so fort. Und wirklich der letzte Punkt, den man dazu sagen kann, ist, denkt irgendjemand, dass Kurden sich seit 100 Jahren diesen schrecklichen, grausamen, allumfassenden Kampf geben würden? Wenn es dazu keine Alternative gäbe. Wenn ein sicheres, gutes, friedliches Leben möglich wäre in den Ländern, in denen sie sind. Leute, die an allumfassende CIA-Verschwörungen glauben, die denken wahrscheinlich das und die denken, dass wir einfach irgendwie so ein riesen Inside-Job sind. Aber egal, welche biografische Perspektive man anguckt, das Leben als kurdischer Mensch ist und unerträglich unter den Umständen, die wir haben, ob das Türkei, Iran, Irak oder Syrien ist. Und die einzige Lösung, die es gibt, ist für sie halt eben eine Autonomie. Und da spielen die Zahlen eine deutliche Rolle. Ne?
Ich finde es ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben und würde die Frage gern einmal kurz umdrehen. Es ist ja eigentlich gerade offiziell eine verkündete Waffenruhe. Das ist auch das, was internationale Agenturen immer wieder hervorheben. Aber welche Akteure könnten denn jetzt ein Interesse an der Fortsetzung dieser Kämpfe haben? Und ich glaube, dann erklärt sich auch schon ganz viel.
Ja, also das ist natürlich klar, dass in erster Linie die Türkei das möchte. Die Türkei möchte in erster Linie, dass eben diese islamistischen Kräfte Fakten auf dem Boden sammeln und das Ding übernehmen sozusagen. Und das Ding ist ja für die Amerikaner auch. Die Amerikaner möchten unbedingt aus Syrien rausgehen. Also Trump möchte vor allem unbedingt aus Syrien rausgehen. Er möchte keine Boots mehr on the ground haben und die Legitimation für Trump vor Ort zu sein, war die Mission gegen den IS in erster Linie. Es war nie eine Mission, die irgendwas mit den Kurden oder ihrer humanitären Lage zu tun hatte, was ja im Irak anders war. Also so sehr die Amis im Irak versucht haben, das Thema Kurdistan zu vermeiden, war aber auch der Schutz der Zivilbevölkerung durch die UN-Resolution damals etwas, was Teil vom Auftrag war. Was ja nie im kurdischen Fall passiert ist. Die UN hat nicht eine einzige Resolution rausgebracht zum Thema Syrien, in der überhaupt die Kurden als irgendwie unterdrückte Gruppe mal so richtig genannt wurden oder die Genozide oder sie auch hier irgendeinen Platz am Tisch hatten, gerade was so Genfer Prozesse und so weiter angeht. Naja, Türkei hat ein Interesse, dass diese Fakten geschaffen werden. USA haben das Interesse, dass Fakten geschaffen werden. Gerade, dass die IS-Gefängnisse in die Hand von Shara kommen und sozusagen er sagen kann, okay, wir können uns jetzt zurückziehen und jetzt ist ein Deckel drauf und jetzt konzentrieren wir uns auf die anderen Dinge. Also Syrien ist gerade für alle und für die EU sowieso, die wollen in erster Linie einfach keine Flüchtlinge und darüber kümmert sich halt eben die Türkei, dass die Flüchtlinge nicht durchkommen. Für alle ist gerade das Wichtigste, sozusagen machen Deckel auf Syrien, ruhig sozusagen, das ist jetzt Ende und wir konzentrieren uns auf die anderen Dinge. Vor allem eben gerade Grönland, Russland, China, das sind die Big Things sozusagen. Und zwischen diesen großen geopolitischen sozusagen Bewegungen bleiben die Kurden stehen und sozusagen die Tatsache, dass ihre Sache und ihr Fall zu einem sozusagen Mittel gemacht wird, wird zu einer Realität dargestellt. Also es wird so dargestellt, sozusagen, ja, okay, aber jetzt haben die, jetzt können die Kurden sich ja einfach auch integrieren. Und das ist das Krasse. Und das ist auch das, was man in den Medien sieht. Also die Leute, die gerade zitiert werden, das sind Leute in einschlägigen Thinktanks, die auch dahin gebracht werden, um eben diese sich zu verbreiten. Also wir sehen auch ganz viele Leute, gerade die zitiert werden aus großen Thinktanks, gerade auch Leute, die deutschsprachig sind, aber auch Leute aus dem englischen Bereich, aber auch aus dem französischen Bereich interessanterweise, diesen Thinktanks sind, die seit Jahren rein investieren, so ein ethnopluralistisches Bild aufzubauen von dem Mittleren Osten geht es eigentlich gut, wir müssen da einfach nur raus und dann geht es denen gut, die kommen gut miteinander klar. Und damit wird sozusagen so eine linke Drittweltromantik, die wir ja gut aus den 68ern kennen, Stichwort Michel Foucault, dem es wichtiger war, dass die Mullahs gegen das Imperium kämpfen, als dass Frauen befreit werden und so weiter und so fort. Das wurde sozusagen in so einer totalen postmodernen Absurdität aufgegriffen und ist jetzt sozusagen, das ist the way to go gerade in den Thinktanks. Das ist zu sagen, die Dinge sind, wie sie sind und die Leute sollen einfach mal damit klarkommen und der Westen macht alles nur schlimm, in Anführungszeichen. Das ist gerade sozusagen, oder vor allem das Verbandeln mit so regionalen Hegemonien und die sozusagen als so notwendiges Übel zu sehen. Das, so ein geopolitischer Fatalismus, das ist jetzt gerade sozusagen der Trend, der als Gegenbild genommen wird zu so diesen 90er und 2000er Jahre Neocon Think Tank Konservatismus, der noch eben das Ziel hatte, Leute vor Ort zu finden und auszubilden, die mit einem zusammenarbeiten. Das ist gerade so ein bisschen die Verbindung aus diesen Aspekten.
Aktuell sieht es ja leider so aus, dass die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten Syriens stark gefährdet bzw. gescheitert ist. Kann man da jetzt aktuell gerade schon sagen, wie es weitergeht, oder wird man mit einem vehementen Widerstand seitens der kurdischen Gruppierungen rechnen?
Es gibt einen vehementen Widerstand, weil für die Leute ist es klar, es wird kein Leben geben unter diesen Leuten, unter diesen Kämpfern. Für sie ist Fakt, dass das Projekt gescheitert ist. Das Projekt, was gescheitert ist, ist, sich mit Sympathien zu erkämpfen, dass man anerkannt wird. Was nicht gescheitert ist, ist das Recht des Stärkeren. Und das haben die Kurden jetzt endgültig gesehen. Und deswegen ist gerade das Hauptmotto Fakten schaffen, viel mobilisieren, Grenzen festigen. Und das ist das, was sie versuchen gerade zu machen. Vor allem eben von Kobani aus und Ain Issa aus im Westen bis runter eben in Richtung Hasaka für Stabilität zu sorgen, da die Grenzen zu sichern und für Ruhe zu sorgen. Das ist gerade die Strategie. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch kein anderes Szenario. Und da setzen die Kurden alle Energie rein. Und das ist alles, was sie gerade machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Westen nie verstehen wird, weil tatsächlich die Politik der arabischen Welt dreht sich sehr viel um. Es ist erstens eine Welt, in der es eine ganz krasse Amnesia gibt, was Gewalt angeht. Also ob das die Islamisten in Algerien sind oder die Muslimbruderschaft in Ägypten oder eben Saddam in Irak oder Assad in Syrien. Die schlimmsten Diktaturen, die schlimmsten Massenkiller, die schlimmsten islamistischen Sachen, all das passiert. Und die arabische Welt ist, wenn diese Gewalt von den Landsleuten kommt und Glaubensbrüdern, sehr schnell dazu in der Lage zu sagen, okay, Deckel drauf, Amnestie, reden wir nie wieder drüber, weiter geht's. Was ist der nächste Deal, den wir machen können? Und etwas, was der Westen nie verstehen wird, ist, dass es für die Kurden nicht so ist. Für sie zählt jeder einzelne Genozid, jeder einzelne Massaker, all das zählt insofern, dass vor allem auf Verteidigung gesetzt wird. Das Kurdische macht keine Angriffskriege. Es ist jedes Mal auf die Verteidigung dessen gestellt, was man hat, wie man sich irgendwie halten kann. Und das ist eine ganz andere Logik, denn wie man gesehen hat, wenn die Kurden so operieren würden wie die Hamas, dann hätten die in Aleppo irgendwelche Tunnel benutzt, hätten sich versteckt hinter der Zivilbevölkerung, hätten schön weiter Bomben draufregnen lassen, damit die Bilder schön brutal sind und man sagt, okay, guck mal, hier die ganzen Leute sterben, macht mal bitte was. So funktioniert der kurdische Kopf nicht. Und immer dafür zu sorgen, dass sozusagen so viele wie möglich überleben und dass diese Verteidigungslinien aufrechterhalten werden. Das ist das, was gerade so die Priorität ist.
Die Auswirkungen auf die aktuelle Lage, die Kurden müssen jetzt quasi ihre Autonomie verteidigen und auf der anderen Seite aber die verbliebenen IS-Strukturen, die sind ja jetzt quasi wieder aufgelebt. Viele IS-Kämpfer sind aus dem Gefängnis entkommen, befreit worden. Welche Auswirkungen hat es auch auf uns und auf die europäische Sicherheit, auf die kurdische Sicherheit? Was kann man da jetzt für Dynamiken erwarten?
Also vor allem kann man erwarten, dass diese Leute sich, also wie gesagt, Stichwort arabische Amnestie und Amnesie-Politik, die werden sich nahtlos einreihen in die Reihen der HTS. Das ist ja auch schon längst der Fall. Also das ist ja auch schon die Praxis in den letzten Jahren. Das haben ja auch Leute aus dem militärischen Zirkel der Amerikaner davor auch schon offen gesagt und zugegeben. Die Achse zwischen HTS und IS ist eine, die immer schon zwar ideologisch ein bisschen unterschiedlich war, aber praktisch und taktisch gesehen immer da gewesen ist. Die werden sich einreihen in die HTS-Gruppen zusammen mit den Stämmen. Und die werden das einfach weiterführen. Und das wird eine Situation sein in den nächsten Jahren. Das wird wie der Irak sein. In den 2000er Jahren. Da werden jetzt zahllos und endlos von Selbstmordattentaten bis hin zu irgendwelchen Massakern, bis hin zu irgendwelchen Hit-and-Run-Operationen, bis hin zu irgendwelchen dubiosen IS-Checkpoints in der Wüste, wo dann irgendwelche anderen verfeindeten Soldaten getötet werden. Genau dasselbe wird nochmal passieren, genau dasselbe wird sein, es wird jahrelang gehen und dann am Ende wird irgendjemand diesen Kampf der Stärkeren irgendwie gewonnen haben. Wichtig ist, dass die Kurden es schaffen, so wie die Kurden im Irak auch damals auch, in erster Linie sich auf ihre Autonomie zu konzentrieren, sich darauf zu konzentrieren, einen Weg nach außen zu haben, Pfade nach außen zu haben und sozusagen die Grenzen in Richtung dieser Islamisten gut zuzumachen und halt eben vor allem untereinander innerkurdisch eine starke Achse aufzubauen, über die halt eben Handel und Verkehr und alles Mögliche laufen kann. Und das ist gerade die Hauptpriorität. Und in einem schlimmsten Fall, wo eben diese HTS-Kämpfe alles übernehmen, dann werden wir eine Fluchtbewegung sehen, wo, so würde ich echt sagen, ich meine, das hat man ja in Afrin gesehen, als da die islamistischen Kräfte übernommen haben, war 85% der kurdischen Bevölkerung weg, entweder getötet oder in die Flucht gezwungen. Und das wird noch schlimmer der Fall sein in den kurdischen Gebieten. Das sehe ich da so einfach kommen.
Es gibt ja in der internationalen Berichterstattung eigentlich immer nur die SDF, die genannt wird, oder die Demokratische Unionspartei. Es gibt aber ja noch viel mehr Parteien, die quasi eine relevante Kraft darstellen, zum Beispiel den kurdischen Nationalrat. Die hat aber ja, glaube ich, ganz oppositionell das Dekret von Interimspräsidenten al-Sharaa als positiven ersten Schritt bezeichnet. Inwiefern spielen denn jetzt auch vielleicht diese inneren Konflikte eine Rolle, um die Autonomie der kurdischen Gebiete zu verteidigen?
Ich denke gar nicht. Also momentan sind das Leute, also die Leute, die da auf die über die Grenze gehen, und ich meine, der kurdische Nationalrat, NKK, die sind ja total nah an Barzani und haben ja auch also mehrfach mit der Türkei gearbeitet, weil sie dachten, dass sie dadurch irgendwie besser rauskommen. Und selbst da sieht man, also egal welche politische Partei, egal was, es ist allen gerade klar, dass es um Leben und Tod geht. Dass Leute kollaborieren und solche Sachen machen, das hat es immer gegeben. Aber momentan sehen alle, dass es Leben und Tod ist. Und das ist eine Situation wie beim IS. Beim IS ist es genauso gewesen, dass es da eben auch Konkurrenz unter den Parteien und sonst was gab. Aber ich will mal daran erinnern, wenn man 2015 an die Front nach Kirkuk gegangen ist, wo sozusagen KDP, PUK, also die zwei großen Parteien der Kurden im Irak, und aber auch PKK-Kräfte, die runtergerückt sind, um zu helfen, die waren Front an Front, Schulter an Schulter. Und das ist die Situation.
In den Medien hier wird es oft so dargestellt, als ginge es um einen symmetrischen Konflikt. Und zwar bei dem sich eine Seite quasi über die andere beschwert, könnte man fast schon sagen. Es klingt immer recht verharmlosend. Vielleicht können Sie mal ganz kurz aufzeichnen, welche Aspekte oder Dynamiken hier eigentlich Ihrer Ansicht nach immer komplett unterbelichtet bleiben und was man in der Berichterstattung auch dringend besser machen müsste, um den Konflikt besser zu verstehen.
Naja, ich hab mal vor ein paar Monaten im Fathom Magazine einen Artikel geschrieben, den ich White Feminism, White Orientalism genannt habe, in dem ich über dieses Phänomen von weißen Frauen im Journalismus geredet habe, die reingehen in den Mittleren Osten und da so eine ganz große Liebe entwickeln für irgendwie alles Mögliche, was sie da so auffinden. Und deren gesamter Job es eigentlich nur ist, sozusagen in der Öffentlichkeit zu sagen, hier Leute, ihr versteht das alles falsch und eigentlich ist alles gut und in Ordnung. Und diesbezüglich ist es schlicht und ergreifend so, diese Leute haben eine Marktlücke entdeckt und die Marktlücke ist, die Öffentlichkeit ist überfordert mit den Themen, die es gibt, sie ist überfordert mit den Konflikten, überfordert mit allem, was auf der Welt gibt. Gleichzeitig gibt es nicht mehr diesen Anspruch irgendeiner Weltpolizei, sondern der Trend ist sozusagen, sich aus allem rauszuziehen und zu sagen, kommt damit klar. Und die Meisterdisziplin ist es halt eben diesen, wie ich auch schon sagte, geopolitischen Fatalismus, den sich ja gerade links und rechts miteinander teilen, zu verpacken in eine pazifistische Schiene. Das sehen wir auch bei der Ukraine. Da wird ja auch einfach gesagt, ja, die Ukrainer sollen einfach mal zulassen, die sollen einfach mal Lugansk und Donetsk abgeben und dann ist Ruhe im Karton und dann haben sie auch Frieden. Ja, als ob die Ukrainer, wenn das nicht so einfach wäre, nicht vielleicht schon längst daran gedacht haben. Nur, dass es eben nicht so funktioniert mit Invasionsmächten und so weiter und so fort. Und das ist der Markt. Und im Journalismus, das ist wirklich klar. Ich könnte jetzt reden über, es gibt Vorurteile gegen Kurden und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ein bisschen tiefer. Wir sind gerade wirklich in so einer richtigen Endzeitstimmung. Und die Leute haben echt den Kopf voll. Und als Journalist kämpfst du mit so einem krassen Wettbewerbs- und Marktdruck und du musst einfach Dinge verkaufen, die sich gut anfühlen. Und wenn du Texte verkaufst, in denen ein Deutscher, der Enkel von Nazis ist, sich gut fühlen kann, wenn er sagt, ach, wir gehen da nicht rein, wir lassen die Leute mit den Islamisten, weil eigentlich sind das die Leute, die immer schon da regiert haben und man soll die Leute einfach mal machen lassen, was die machen lassen, was sie machen wollen. Das ist ja ein Thinking Point und Talking Point, den man von links und von rechts bedienen kann. Und wenn du das machst als Journalist, dann hast du alle Sachen abgehakt. Und dann kannst du deinen Text abschicken, deine 4000 Zeichen und gute Nacht. Kannst nach Hause gehen und dein Text ist in Ordnung und den kann man so drucken. Und das ist das, wie das bei den meisten gerade läuft. Und da kommt man gar nicht erst an den Punkt, irgendwie tiefer drüber zu reden. Ja, aber journalistisch ist das alles in Ordnung und keiner. Das ist wirklich gerade So eine ganz, ganz, ganz dystopische Szene, in der man ist, in der das jetzt einfach so, in der das einfach so läuft. Und das ist die Art und Weise, aus der halt diese Berichterstattung gemacht wird. Und ich meine, wenn ich mir da so Sachen angucke, wie jetzt hier vom Spiegel diesen Artikel und so weiter, also das ist ja der, also das ist ja der Hammer, sich da so hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, und beide sind gleich. Natürlich, das ist keine Machtsymmetrie. Man, natürlich, das ist keine Symmetrie. Natürlich sind es nicht dieselben Waffen. Natürlich ist es geografisch nicht dieselbe Situation. Die Kurden sind komplett Binnenstaat, Binnenregion, sind von der Türkei komplett boykottiert, haben nur einen Grenzübergang nach draußen, wohingegen die HTS hier die ganze Küste hat, alles Mögliche hat, Support hat und so weiter und so fort. Das ist keine Frage. Aber darum geht es nicht mal. Es geht darum, gerade in einer Zeit, in der wir sehen, dass die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur zusammenbricht, den Leserinnen und Lesern, die bis zum letzten Tag vor dem Dritten Weltkrieg noch Konsumenten bleiben, einfach schmackhafte Literatur macht. Und schmackhafte Literatur ist zu sagen, da sind einfach zwei Leute, die raufen sich ein bisschen, aber es ist alles in Ordnung. Und man muss nicht daran denken, dass man vielleicht 30 Jahre lang den Kampf gegen den Terror mit Geld und mit Menschen bezahlt hat und im Endeffekt all das gemacht hat, nur um wieder die Leute an die Macht zu lassen, die man bekämpft hat.
Gibt es irgendwelche Quellen und Zugänge, die Sie empfehlen können, und die vielleicht auch wichtig sind zum Vernetzen, zum Helfen, zum Supporten, um die humanitäre Lage von Kurden, aber auch anderen Minderheiten wie den Jesidis zum Beispiel differenzierter abzubilden?
Ja, ich kann gerade vor allem drei Gruppen empfehlen. Ich kann den kurdischen Roten Halbmond empfehlen, der in allen Teilen Kurdistans aktiv ist und vor allem humanitäre Arbeit macht. Da den Support auf jeden Fall unterstützend empfehlen. Dann kann ich die Menschenrechtsorganisation Hangau empfehlen, weil wir dürfen nicht vergessen, heute ging es natürlich um Syrien, aber die Kurden im Iran werden immer noch auch massiv angegriffen und stehen auch unter einem totalen Internet-Lockdown. Und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, die zu verfolgen und auch mit Spenden zu unterstützen. Und letztendlich all diese Konflikte bedeuten Flucht und Flucht bedeutet, dass man Leuten helfen muss. Und da kann ich wirklich nur Organisationen empfehlen, wie PenAgad in Deutschland oder auch Asyl in Not in Österreich, die sich halt eben um Flüchtlingsberatung kümmern und für diese Leute da sind und unbedingt Support und Unterstützung brauchen.
Verlinken wir auch sehr gerne im Text unter dem Interview. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Dr. Yasin, und für die Einordnung zur aktuellen Situation in Syrien. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Dankeschön.
Vielen Dank an Dastan Yasin für die aktuellen Einordnungen der Situation in Syrien. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke. Mehr Gespräche, Hintergründe und Vorträge gibt es immer auf unserem Kanal www.menawatch.com oder auf YouTube. Und mein Name ist Jasmina Remi. Bis zum nächsten MENA Talk.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.